Dieses Ethos durchzog die Polizei schon von Anfang an. Zum Beispiel in Gestalt des 300 Pfund schweren George Washington Matzel, des ersten Polizeichefs der Stadt, der, in den Worten eines Historikers, vermutlich einer der korruptesten Polizisten New Yorks war. Matzel war ein loyales Mitglied der Tammany Hall, von Beruf Buchhändler und Verleger. Ihm sollte eines Tages die National Police Gazette gehören. 1845 wurde er zum Chef der neu gegründeten Municipal Police ernannt. Er behielt diese Stellung bis 1857, als seine Abteilung durch die Metropolitan Police ersetzt wurde. Bevor seine Amtszeit auslief, hatte Metzl sich vom Gehalt eines Beamten in Viola, Iowa, eine Sommerresidenz mit 20 Zimmern plus Weinkeller vom Feinsten errichtet, wo er seine Gäste fürstlich bewirtete. Erst Mitte der 1890er wurde auf Druck einiger Reformer ein Ausschuss des New York State Senate gebildet, dessen Aufgabe es war, die lange Tradition des politisch geschützten Lasters in der Stadt zu untersuchen. Der Ausschuss befragte nahezu 700 Zeugen, deren Aussagen ergaben, dass die New Yorker Polizei über Jahrzehnte Schutzgeld von Unterweltfiguren und Geschäftsleuten erpresst hatte. Etliche Bordellbesitzer, Prostituierte, Geldfälscher und Einbrecher hätten ausgesagt, Zahlungen, die sie immer wieder an die Polizei leisteten, zu den üblichen Betriebsausgaben gerechnet zu haben, erzählt ein Historiker. Und er berichtet weiter, dass in diesem Zusammenhang geachtete Geschäftsleute angaben, welche Schmiergelder zu zahlen waren, damit eine Dampfschifflinie betrieben oder ein Gebäude errichtet werden konnte. Die Zeitschriften jener Zeit brachten reihenweise Enthüllungen über die gottlose Wolfspolizei dieser Stadt, wie ein streitbarer Geistlicher sie nannte. Das New York Morning Journal zählte auf: Tributzahlungen von Huren, Tribute von Spelunkenbesitzern, Tributzahlungen von Wirten, von Spielern, von Schwindlern, Tributzahlungen von Green Goods Gaunern, von Leuten, die mit ihren Bauchläden unsere Straßen verstopfen, Tribute von Dampfschifflinienbetreibern und Straßenhändlern, Erpressung und freie Fahrt für Kriminelle, wohin man blickt. Für Mrs. Mandelbaum gehörten die Tributzahlungen während ihrer New Yorker Zeit zu den 10 Geboten ihres Gewerbes. Das glückliche Resultat, das an ihrer festlichen Tafel leibhaftig Gestalt annahm, war etwas, was George Washington Walling trocken Büro für die Verhinderung von Verurteilungen nannte. Und dieses Büro wirkte jahrelang Wunder für Marm und ihre Untergebenen. Mit dem Kapital, das sie angesammelt hatte, konnte sie die Leute schützen, die für sie arbeiteten, durch Schmiergelder, Kautionszahlungen und Übernahme der Kosten für die anwaltliche Vertretung. Rona Holub beschreibt in ihrem Buch sehr aufschlussreich, wie Mrs. Mandelbaum sich durchaus erfolgreich darum bemühte, stets die richtigen Beamten zu bestechen, um ihre Kumpanen vor der Strafverfolgung zu schützen. Oder gegen Geld Zeugen zu finden, die gefällige Aussagen machten, um einen Freispruch zu erwirken. Diese Aktivitäten im Dienste der Kriminellen verschafften ihr im Gefängnis und in den Polizeidienststellen einen Bekanntheitsgrad, der es mit dem eines erfolgreichen Anwalts aufnehmen konnte. Marms Programm der Sonderzahlungen für Polizeibeamte hatte 3 Säulen, die sich im Laufe der Zeit als profitabel erwiesen. Da waren zum einen die Rabatte. Die Polizisten von New York City hielten eine schützende Hand über Marms Laden und kamen so in den Genuss der Schnäppchen, die dort angeboten wurden. Die Frauen der Polizisten nähten ihre Kleider selbst, wie das auch andere Frauen taten. Und natürlich freuten sie sich, über die weit unter dem Großhandelspreis liegenden Kosten von Marms feiner Seide, Spitze und anderen Stoffen. An zweiter Stelle standen Direktzahlungen, die mitunter aus den bei Banküberfällen erbeuteten Geldern bestritten wurden. George White, der Anführer beim Überfall auf die Ocean National Bank, schildert in seinen 1905 erschienenen Memoiren die Verteilung der Beute. Die einzelnen Posten für die Polizei listet er wie folgt. An James Irving, Chef des Detective Bureau, $17,000. An John McCord, Kriminalbeamter, $17,000. An George Radford, Kriminalbeamter, $17,000. An einen anderen Kriminalbeamten, $1,000. An Inspektor Johnson, $1,800. An Frank Huff-Tailing, Angestellter des Jefferson Market Police Court, $10,000. White nannte seinen Zirkel von zuverlässigen Polizeibeamten, die er im Voraus über Überfälle informierte, seinen Bank Ring. Auf seiner Liste findet sich auch eine Zahlung an die vermutlich wertvollsten Mitglieder des Bank Ring. $17,000 an John Jordan, Hauptmann im 6. Bezirk. Der Mann, der so erstaunlich wenig Angst hatte, die seltsame kleine Truhe zu öffnen, die man in der Elizabeth Street gefunden hatte. Und der dritte Weg, um sich als Hehler die Polizei geneigt zu machen, ist es, den Beamten gelegentlich einen kleinen Fisch zu opfern. Rivalen oder Kumpane, die man nicht mehr brauchte, und deren Verhaftung und Verurteilung das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit verbesserten. Für Jonathan Wild hatte die Methode, wie bei allen Hehlern vor ihm, wunderbar funktioniert. Und auch jeder nach ihm, wie Marm Mandelbaum, machte davon Gebrauch. Wie Fagin war sie die Hüterin von Geheimnissen, die sie sich zunutze machen konnte, um nötigenfalls ihre Schützlinge unter Kontrolle zu halten, heißt es in einem Zeitungsartikel. Zu ihren Freunden zählten zwei Kriminalbeamte der New Yorker Polizei, die über ihre Geschäfte Bescheid wussten und sie mit Hilfe dieses gefährlichen Wissens dazu brachten, viele Diebe zu verraten. Marm selbst hatte zu Beginn der 1870er einige Zusammenstöße mit dem Gesetz. Aber sie kam jedes Mal glimpflich davon. 1875 durchsuchte die Polizei ihren Laden und beschlagnahmte eine größere Menge feiner Seidenstoffe und einige teure Umschlagtücher. In der New York Times hieß es, es gab nicht den geringsten Zweifel, dass es sich dabei um gestohlene Ware handelte. Doch diese konnte nicht identifiziert werden. Die Polizei war gezwungen, Mrs. Mandelbaum die beschlagnahmten Gegenstände zurückzugeben und den Dieb freizulassen. Bei anderer Gelegenheit wurde sie am Essex Market Courthouse in Lower Manhattan vernommen. Und zwar unter der Anklage, Seide aufgekauft zu haben, die einem New Yorker Textilunternehmen entwendet und später in Ohio wiedergefunden worden war. Es gibt keinen Hinweis, dass der Fall je vor Gericht kam. Ein eindeutiges Indiz, dass das Büro zur Verhinderung von Verurteilungen seinen Job machte. Und so gingen Partys, Picknicks, Diebstähle und Hehlerei munter weiter. In der zweiten Hälfte der 1870er Jahre begann der glänzende Stern über Marms Laufbahn zu verblassen. Im März 1875 starb Wolf Mandelbaum mit 51 Jahren an einer stark zehrenden Erkrankung. Vermutlich hatte er Tuberkulose. Er und Frederica waren 27 Jahre lang verheiratet gewesen. Wolf wurde in dem Familiengrab bestattet, das Frederica in der Road of Shalom Begräbnisstätte erworben hatte, dem Union Field Cemetery in Queens. Was Wolfs Straßenhändleraktivitäten zum Familieneinkommen beigetragen haben mochten, das war nun vorbei. Jetzt war allein Frederica für die Versorgung ihrer 4 Kinder zuständig, die zwischen 8 und 15 Jahre alt waren. Und sie musste das Geld für die steigenden Zahlungen an Polizeibeamte und Politiker beschaffen. Höchste Zeit also für einen weiteren Bankraub. Die Ocean National Bank war ein Versuchsballon gewesen, der sich als erfolgreich herausgestellt hatte. Nun richtete Marm ihr Augenmerk auf die Manhattan Savings Institution an der Ecke Broadway und Bleecker Street. Für dieses Vorhaben wählte sie ihren liebsten Dieb aus, George Leonidas Leslie. Dieser Überfall würde 3 Jahre aufwendiger Planung erfordern. Doch bevor ihre Männer sich an diesen Coup machten, sollte es einen desaströsen Probelauf geben.